Wüstewelle 96.6. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Uwe Seid und Elvira Martin, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Vielleicht stellen Sie sich einfach kurz vor. Einmal haben wir das Forum Inklusion und einmal haben wir die Stadt Tübingen und es geht die in der Sendung jetzt um 10 Jahre Erklärung von Barcelona. Aber vielleicht einfach ganz kurz Vorstellung, was machen Sie? Wo kommen Sie her? Ja, Frau Martin.
Ja, ich bin schon sehr lange mit dem Forum Inklusion verbunden. Das ist ein Zusammenschluss der Behindertenorganisationen und Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter in Tübingen. In den letzten Jahren sind auch zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen auch mit zu uns gestoßen. Unser Anliegen ist es, kommunalpolitisch einfach die Themen Inklusion und Barrierefreiheit voranzutreiben. Ich bin in der Gründungsphase dazu gekommen, Ende der 80er Jahre, und habe das ganz große Glück, in dem Bereich hauptamtlich arbeiten zu können, finanziert relativ weitgehend über die Stadt Tübingen. Und so eine hauptamtliche Stelle hat natürlich einfach die Möglichkeit, diese Dinge zusammenzuhalten und eben diesem unabhängigen Gremium auch in der Stadt Tübingen entsprechend Nachdruck zu verleihen.
Demgegenüber steht dann der städtische Beauftragte für Inklusion. Das sind Sie.
Ja, mein Name ist Uwe Seid. Ich bin bei der Stadt jetzt seit 1,5 Jahren der städtische Beauftragte für Inklusion und für Senioren, jeweils mit 40% Auftrag. Und auch die Stadt Tübingen hat sich zum Auftrag gesetzt, die Strukturen so zu schaffen, dass möglichst alle, auf einem ganz einfachen Niveau gesprochen zu sagen, dass alle mitmachen können, so für Strukturen zu sorgen, dass es möglichst barrierefrei zugeht, sowohl was strukturelle als auch die, was es für Barrieren im Kopf gibt.
Da Sie sind finanziert von der Stadt, aber manchmal haben Sie wahrscheinlich Forderungen auch, die darüber hinausgehen, was die Stadt kann oder möchte auch. Sind Sie manchmal dann, ist es ein bisschen immer förderlich, immer so harmonisch? Oder kämpfen Sie manchmal auch um gewisse Punkte in Ihrer gemeinsamen Arbeit? Ja, können Sie ja beide was dazu sagen auch. Ne?
Frau Martin. Das Wichtigste zunächst ist, dass wir uns auf einer persönlichen Ebene, Frau Martin und ich, gut verstehen. Und natürlich gibt es manchmal unterschiedliche Sichtweisen und es gibt auch sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, was dann tatsächlich auch von der städtischer Seite umgesetzt werden kann. Manchmal ist die Stadt auch nicht immer Ansprechpartner, aber ich bin sozusagen froh, zunächst mal auch um das Korrektiv von außen zu haben. Es sind ja auch viele Betroffene tatsächlich dort organisiert und wir brauchen diese Stimmen von den Betroffenen, die uns auch auf bestimmte Dinge aufmerksam machen.
Wie sehen Sie es?
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort von Uwe Seid, dass es ganz wichtig ist, dass sich die Betroffenen zunächst auch mal untereinander austauschen. Also jemand mit einer Hörbeeinträchtigung weiß nicht, was jemand, der mit dem Langstock unterwegs zu tun hat, braucht an Barrierefreiheit. Also dieser Austausch untereinander ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Stärkung, weil die Außenwahrnehmung ist, das ist eine behinderte Person, die weiß dann über alles Bescheid. Das ist natürlich nicht so. Und aus diesem gegenseitigen Austausch und diesem Netzwerk, was wir haben, entsteht natürlich eine deutliche Stärke, um auch nach außen dann wirksam zu werden. Da ist für uns in der Tat ein wichtiger Ansprechpartner die Stadt Tübingen. Und da sehen wir uns, oder ich sage es auch ein bisschen vorsichtig, schon in der Vergangenheit sahen wir uns auch als Antreiber. Also von uns ging letztlich auch der Impuls aus, die Erklärung von Barcelona zu unterzeichnen und auch viele andere Dinge. Und manches muss man dann auch gegen hohe Widerstände innerhalb der Verwaltung auch durchaus mal mit etwas deutlicheren Mitteln einfordern. Zum anderen arbeitet die Stadt, glaube ich, inzwischen wirklich sehr gut mit uns zusammen. Im Baubereich kommt es ja immer wieder zu guten Beteiligungsprozessen, auch in anderen Bereichen. Und da können wir natürlich den Service bieten, dass man bei uns anruft und sagt, Frau Martin, können Sie nicht einfach jetzt ein paar Leute aktivieren, die jetzt genau konkret bei diesem Projekt einfach dann zu einer Sitzung mit dazukommen. Und wir sind natürlich auch ganz wichtig gegenüber dem Gemeinderat gut vertreten über unsere beratenden Mitglieder in allen Gemeinderatsausschüssen. Und wir müssen einfach immer gucken, nach außen treten wir natürlich schon auch immer als die andere Institution auf, die einfach die Interessen auch wirklich sehr dicht an den Betroffenen vertritt. Aber wir müssen natürlich dann in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Stadt und auch anderen Ansprechpartnern auch immer wieder gute Lösungen finden. Also auch mit dem schwierigen Begriff Kompromiss dann einfach auch in eine Situation reingehen.
Wie sieht die Zusammenarbeit im Alltag aus zwischen Ihnen? Gibt es regelmäßige Treffen oder?
Es gibt natürlich regelmäßige Treffen, aber im Moment telefonieren wir fast täglich miteinander oder treffen uns und besprechen uns. Also wir führen in der Regel einen regen Austausch miteinander.
Genau, so sehe ich das auch. Das hängt jetzt natürlich ganz stark mit dieser Vorbereitung der Veranstaltungsreihe und mit der Vorbereitung zu dem Prozess, wie das Handlungskonzept weiterentwickelt werden soll. Da ist ein ganz, ganz hoher Abstimmungsbedarf, wo ich auch sehr froh bin, dass wir da unsere Ideen auch so gut in diese städtischen Prozesse mit einspeisen können. Wir haben aber auch im vergangenen Jahr einfach immer wieder in einem bestimmten Rhythmus Termine gehabt, wo wir dann einfach mit unserer kleinen Stichwortliste reingegangen sind und einfach Dinge besprochen haben. Und Herr Seid kommt auch regelmäßig zu uns ins Forum Inklusion. Also es gibt ganz viele Ebenen, wo wir in dichten Kontakt stehen.
Jetzt steht eben die Veranstaltungsreihe an. 10 Jahre Erklärung von Barcelona, 10 Jahre, dass die Stadt Tübingen das unterzeichnet hat. Ja,
richtig.
So ist ja. Es. Ne? 3 Jahre, 95 wurde die Erklärung, ja, das ist ja schon viel länger, dann herausgegeben. Jetzt sind es 10 Jahre. Was ist in der Zeit, oder vielleicht klären wir erstmal, was steht eigentlich drin in der Erklärung von Barcelona, um alle da auch auf den Stand zu bringen.
Ja, was steht da drin? Es steht eigentlich was total Tolles drin, nämlich, dass Behinderung an der Barriere entsteht. Das ist 1995 formuliert worden in dieser Erklärung, also noch deutlich 10 Jahre bevor die UN-Behindertenrechtskonvention diese Definition auch so Grundlage ihrer Konvention gemacht hat und eigentlich auch noch bevor die Weltgesundheitsorganisation ihren Behinderungsbegriff in diese Richtung weiterentwickelt hat. Und Anlass war damals so nach meinem Einschätzen, dass diese Erklärung zustande gekommen ist. Die Stadt Barcelona war 1996 Austragungsort der Olympischen Spiele und das erste Mal wurde am Austragungsort der Olympischen Spiele wurden auch die Paralympics ausgetragen. Und offensichtlich hat Barcelona das sehr ernst genommen und hat gesagt, sie möchten gerne alle Sportlerinnen und Sportler zu Gast in ihrer Stadt haben und auch so, dass sie sich wohlfühlen können und haben dann verstanden, da müssen wir unsere Stadt weiterentwickeln. Und diese gute Idee haben sie in dieser Konferenz weitergetragen und dann ist dieses Dokument entstanden mit ganz, ganz vielen Punkten, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen nennen möchte, aber der Grundgedanke ist der, wir als Städte und Gemeinden haben weltweit eigentlich da Verantwortung, weil es einfach eine Kulturform ist, in der sehr viele Menschen leben. Wir haben also eine Verantwortung, dort für Barrierefreiheit und Teilhabe zu sorgen. Und dieses Dokument ist dann bekannt geworden. Europaweit haben es über 300 Städte unterzeichnet, in Deutschland glaube ich so zwischen 30 bis 35 im Moment. Und wir sind als Forum Inklusion mehrfach, wie das immer dann so ist, schon an die Stadt Tübingen herangetreten. Und dann gab es irgendwann mal diesen Schlüsselmoment. Da hat dann, ich glaube, es war im Wesentlichen eine Fraktion den Antrag gestellt und dann kam der politische Prozess in Gang, dass man diese Unterzeichnung sich gut vorstellen kann, aber bitte vorher noch ein Handlungskonzept in einem Beteiligungsprozess aufbereitet. Und das ist gemacht worden und dann kam es eben ziemlich genau vor einem Jahr zu diesem einstimmigen Gemeinderatsentschluss, also es ist eine sehr komfortable politische Situation und dann eben im Februar 2010 dann zur Unterzeichnung.
Was heißt es dann, was hat es für Veränderungen dann mit sich gebracht hier konkret in Tübingen?
Also auf den allereinfachsten Nenner gebracht ist es ja eine Selbstverpflichtungserklärung für eine Kommune. Dass sie unterschreibt damit, dass sie sich in allen Belangen und in allen Strukturen darum kümmern will, dass die Stadt Tübingen inklusiver wird. Und ich kann es vielleicht mal einem wichtigsten Beispiel ist vielleicht auch das, wie arbeitet eine Verwaltung, wie arbeitet eine Kommune. Ich habe jetzt selber nur sozusagen mit meiner halben Arbeitskraft kann ich dabei sein, das umzusetzen. Und ganz wichtig ist für eine Verwaltung, dass sozusagen auf allen Ebenen dieses Thema wahrgenommen wird und nicht nur durch mich, sondern dass es sozusagen in jedem Fachbereich Menschen gibt, die dieses Thema tragen. Und das war, glaube ich, mit der wichtigste Prozess, diese Erklärung von Barcelona inhaltlich auch in den einzelnen Fachbereichen zu verankern und es dann auch jeweils inhaltlich runterzubrechen. Also das wirkt bis heute fort. Ich habe mich dieses Jahr sehr gefreut. Nächstes Jahr wird das, also mal ein Beispiel zu nennen, wird das Hölderlin-Jahr gefeiert. Und da ist unser Fachbereich Kultur sehr dran, das mit zu konzipieren. Da gibt es eine Menge an Veranstaltungen drumherum. Und es wird aber auch die Ausstellung neu eröffnet werden in dem Hölderlin-Turm. Und inzwischen ist es so, dass sie das von Anfang an mitdenken, das Thema. Der Hölderlin-Turm kann natürlich nie und nimmer barrierefrei sein. Also das, wie können jetzt aber Menschen mit Behinderung trotzdem daran teilnehmen? Und da wurde sich von Anfang an drüber Gedanken gemacht und konzeptionell viel mitgedacht, wie das dann doch erreicht werden kann. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie das sozusagen sich heute nicht in allen Bereichen, also es ist, glaube ich, noch ein langer Weg und noch ein dickes Brett zu bohren, bis es dann in jeglicher Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht ist es schon jetzt auch in der Verwaltung Thema, ohne dass ich immer hinterher sein muss. Und es gab dann auch damals, gab es dann Fachgruppen dazu innerhalb. Es gab eben eine Fachgruppe Kultur, es gibt immer noch eine Fachgruppe Bauen. Das muss ich vielleicht dazu sagen, damals ist es auch entstanden, ich habe noch ein Pendant im Fachbereich Bauen, gibt es auch nochmal, das sind die Wohnraumbeauftragten, die haben ebenfalls nochmal eine Stelle, wo es um vor allem die Barrierefreiheit geht, die sozusagen die baulichen Einschränkungen, die das beackern. Da gibt es eben die Fachgruppe Bauen, so gibt es noch andere Fachgruppen, die regelmäßig tagen und die sich das Thema unter verschiedener Perspektive annehmen.
In welchen Abteilungen gibt es die größten Widerstände? Wo sind Sie schwerer mit Ihren Themen?
Ich meine, wo es natürlich am sinnfälligsten ist, sind natürlich die Barrieren, die im öffentlichen Bereich entstehen, und da gibt es jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, das Tübinger Pflaster. Ja, da wurde in den Jahren sehr viel drum gerungen. Und da gibt es natürlich aber auch viele Interessen. Da gibt es die Interessen des Tourismusvereins, der denkt, wir müssen das möglichst so erhalten, dass es auch für Touristen interessant ist. Da gibt es eine Altstadtsatzung, die einfach bestimmte Vorschriften hat. Und da wird heftig drum gerungen, wie man dann eben doch eine Blindenleitlinie verankern kann oder nicht. Also ich denke mal, dass es im baulichen Bereich einfach die meisten Auseinandersetzungen gegeben hat.
Frau Martin, wie sehen Sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre, seit die Erklärung von Barcelona unterschrieben worden ist?
Ja, sie ist auf alle Fälle da, und es gibt, es ist spannend zu gucken, wie unterschiedlich das in den Bereichen ist, weil es ja auch immer noch, andere Wirksamkeiten gibt, die sich also jenseits unserer Arbeit dann auch zeigen. Also wir haben jetzt ein Schulgesetz bekommen, was immerhin in einigen Bereichen in Baden-Württemberg doch mit dem Thema Inklusion jetzt arbeitet, Gemeinschaftsschulen. Da hat Tübingen auch schon einige Erfahrungen im Vorfeld gehabt. Das waren damals diese Außenklassensysteme. Und da habe ich die Stadtverwaltung immer sehr offen erlebt, wie sie auch das auf den Weg bringt mit den Schulbegleitungen, die auch gut anleitet und fortbildet. Und das fand ich einfach sehr gut, wie das gelaufen ist. Und die Stadt konnte da bisher vorher nicht tätig werden, weil ja das Schulgesetz eben andere Rahmenbedingungen gegeben hat. Schon sehr lang gibt es in Tübingen eine Tradition in der Kindertagesbetreuung, und da ist die Stadt Tübingen auch nochmal sehr gut dann vorangeschritten und hat sich so einem Netzwerk angeschlossen, wo einfach so nochmal inhaltliche Weiterentwicklung dieser Themen dann auch Thema waren, und da haben viele städtische Kindertageseinrichtungen mitgemacht. Was mit den nichtstädtischen ist, wissen wir jetzt gar nicht so genau. Es gibt ja noch konfessionelle und eben die freien Träger. Und Herr Seid hat es eben schon angesprochen, das Thema Altstadtpflaster ist in der Tat wirklich ein sehr zähes und mir geht es immer so, wenn ich jemand erzähle, ja, ich bin aus Tübingen, viele Leute verdrehen die Augen und sagen, ach Gottes Pflaster. Und ich wundert es immer, dass das so schlecht in der Verwaltung auch ankommt, dass es nicht nur das Gejammer vom Forum Inklusion ist und vom Stadtseniorenrat und anderen Interessengruppen, wie schlecht man in der Stadt zu Fuß unterwegs sein kann und auch wie schlecht es mit den Blindenleitsystemen bestellt ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, und wir wünschen uns natürlich auch Akteure über die Stadt Tübingen hinaus, die sich des Themas annehmen. Für uns war es ein schöner Erfolg, dass einfach beim Bücherfest zum Beispiel seit ein paar Jahren etliche Veranstaltungen in deutscher Gebärdensprache übersetzt werden, dass die ihre Informationen so aufbereitet haben, dass man sehen kann, welche Veranstaltungen sind barrierefrei, wo gibt es induktive Höranlagen. Sowas wünsche ich mir noch mehr.
Aber im Pflaster passiert doch eigentlich ganz relativ viel. Gerade aktuell sind ja auch wieder Baustellen und hat sich verbessert, oder?
Jein. Also das muss ich nochmal deutlich sagen, wir waren beteiligt, also beziehungsweise wir haben rückgemeldet, wie wir dieses Pflaster, dieses gestockte Kleinpflaster finden, damals als der Pflasterplan entwickelt wurde. Aber das muss ich immer wieder deutlich auch gegenüber der Stadtverwaltung sagen. Und zwar auch deshalb, weil es ja immer Personalwechsel gibt. Also zum Teil sind es jetzt noch die Personen, die damals den Pflasterplan mitentwickelt haben, aber sind inzwischen auch in anderen Bereichen andere Personen jetzt da, die verantwortlich sind. Und es war damals ein Kompromiss. Vor 15 Jahren war das, glaube ich. Und ich denke, so jetzt mit der neuen Entwicklung, das Handlungskonzept zu arbeiten, müssen wir vielleicht auch da nochmal hingucken, ob diese Kompromisse so heutzutage nach 15 Jahren noch tragbar sind, ob wir da nicht einfach nochmal schärfer Barrierefreiheit fordern und auch dieses Thema wirklich Blindenleitlinien nach der DIN auch in der Altstadt mit viel mehr Nachdruck vertreten müssen und nicht dann solche Umsetzungen erleben wie im Zinserdreieck, die letztlich zwar der Stadt die Möglichkeit geben zu sagen, wir haben da Blindenleitlinien gemacht, die aber nicht in der Funktion stimmen.
Was stimmt da nicht?
Naja, eine Blindenleitlinie hat ja zweierlei. Natürlich einmal die tastbare Rillenstruktur, die auch eine bestimmte Breite haben soll, damit man, wenn man mit dem Langstock da drüber geht, tatsächlich auch die Chance hat, es wahrzunehmen. Und zum anderen soll es natürlich auch eine visuelle Leitlinie sein. Viele Menschen, die definiert als blind sind, sehen, aber haben noch leichte Sehrecht. Das heißt, die können die auch nutzen und brauchen dazu einen Kontrast. Und am Zinserdreieck hat man sich auf eine Tübinger Lösung eingelassen, dass man sie sehr schmal gemacht hat. Die sind, glaube ich, wenn überhaupt nur 15 Zentimeter. Und sie sind vor allen Dingen nicht kontrastreich. Das heißt, optisch kann man sie überhaupt nicht als Leitlinie nehmen. Und dazu kommt noch, sie sind unglaubliche Stolperfallen, weil das sehr kurze Stücke sind und die Rillen sind sehr scharf geschnitten und ich selber habe eine Gehbehinderung und ich bin schon so häufig da gestolpert in dem Bereich, wenn ich nicht aufpasse und bis hin, dass ich auch hingefallen bin. Ich glaube, das geht anderen Menschen auch so. Und diese anderen DIN-gerechten, die haben viel weichere Rillen, sind viel großflächiger. Da ist man ganz anders auch, wenn man in dem Bereich motorisch eingeschränkt ist, anders abgesichert, sag ich mal, dass man nicht gleich darüber auch noch stolpert.
So, Herr Seid, die Stadt, wie rechtfertigen Sie dieses nicht ja, akzeptierte diesen Kompromiss?
Ich habe ja schon gesagt, auf Stadtebene, glaube ich, muss man immer Kompromisse machen. Es gibt einfach widerstrebende Interessen und es gibt nicht nur die einen Interessen und ich glaube, wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir da vorankommen und sehen, jetzt ist es kein, wir hatten vor 2-3 Wochen gab es einen Stadtrundgang, wo organisiert von der SPD-Fraktion damals. Es war aber einfach sehr wichtig und spannend, dass da Betroffene nochmal zu Wort gekommen sind und die Dinge benannt haben, die aus ihrer Sicht nicht funktionieren. Also selbst wenn es dann Blindenstreifen gibt, dann, das fällt mir jetzt auch erst auf, sind die ganz häufig durch Aufsteller belegt. Ja, also man muss es erstmal, und viele wissen das dann gar nicht, dass es ein Blindenstreifen ist. Die stellen ihre Aufsteller drauf oder es wird bestuhlt durch einen Kaffee und da endet der Mensch mit Behinderung, der da unterwegs ist, in dem Aufsteller eben. Also da geht es viel drum, es sind dicke Bretter und man muss ständig an dem Thema dranbleiben und auch ständig informieren. Und was mir vielleicht an der Stelle auch noch wichtig ist, dass wir hier in Tübingen mit einem erweiterten Inklusionsbegriff arbeiten. Also das ist jetzt, was wir machen, nicht nur gut für Menschen, mit denen die Behinderung haben, sondern auch für viele andere. Ja, also wenn man sich in Tübingen beispielsweise unterwegs ist, auf dem Holzmarkt, sieht man dann, dass es einen Teil gibt, wo flach ist, wo es keine Räubersteine gibt. Und da bewegen sich eigentlich viele drauf. Natürlich alle, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, aber auch Senioren, die unterwegs sind und nicht gut gehen können, auch die laufen drauf. Also vieles, was wir machen in Inklusion, ist eigentlich im Sinne einer Stadt für alle gut und nicht nur für Menschen mit Behinderung. Das scheint mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen.
Also der Slogan dazu ist: Barrierefreiheit nutzt alles, allen. Und der Begriff der Barrierefreiheit ist insofern auch für mich sehr toll als Begriff, weil er einen Standard bezeichnet, nämlich einfach keine Barrieren zu haben. Und das entwickelt sich auch immer weiter, ja, wer Barrieren anmeldet und wie Barrieren auch beseitigt werden können. Und vor allen Dingen besonders dieser Begriff keine Personengruppe. Ach, das sind ja nur drei Rollstuhlfahrer oder drei Blinde, die mal in der Stadt sind. Also es wird nicht gezählt und es wird nicht anhand dieser Zählung dann entschieden, das machen wir jetzt oder machen wir nicht, sondern dahinter steht die Idee, wir entwickeln einen Standard.
Was fehlt jetzt am Pflaster noch konkret? Die Blindenleitlinie und...
Ja, wir brauchen einfach noch mehr wirklich gut begehbare, berollbare, nicht stolperträchtige Flächen in der Altstadt. Da müssen wir sicherlich auch nochmal das bisherige gestockte Kleinpflaster unter bestimmten Gesichtspunkten in den Blick nehmen. Und vor allen Dingen wird in der Altstadt derzeit immer noch als Blindenleitlinie diese Regenrinne verwendet. Die ist durchaus tastbar. Aber es wird dann im Prinzip die Situation hergestellt, dass blinde Menschen bei Regen dann im Wasser laufen, damit sie sich orientieren. Und dann, das ist das Spannende daran, brauchen natürlich diese Regenrinnen auch Streckenabschnitte, wo wieder dann Rollstuhlfahrende oder Menschen mit einem Rollator von der einen Seite zur anderen in der Fußgängerzone wechseln können. Und dann stockt sozusagen die Blindenleitlinie über mehrere Meter und die Person muss dann mit einiger Zuversicht geradeaus schreiten, um dann wieder den Anschluss zu finden. Also das wäre sehr, sehr schön, wenn wir in der Richtung da jetzt wirklich auch auf die baulichen Maßnahmen zurückgreifen können, die letztlich von der DIN auch vorgesehen sind. Da wird sicherlich auch mancher schlucken und der Begriff der Ästhetik wird da sicherlich immer eine Rolle spielen. Ich setze dagegen im Jahr 100 Jahre Bauhaus, Form folgt Funktion.
Wie viel Fläche fehlt da noch? Wie viel Prozent der Altstadt sind schon einigermaßen barrierefrei? Kann man das so sagen? Fehlt noch viel?
Also im Bereich Blindenleitlinien fehlt sicherlich komplett. Durch das gestockte Kleinpflaster sind viele Flächen sicherlich schon viel besser berollbar und begehbar. Ganz zentral ist der Marktplatz. Da läuft auch gerade wieder ein Gemeinderatsantrag. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man dort auch die Bebenhäuserlösung findet, die nämlich besagt, und das hat man schon in einem kleinen Abschnitt vor dem Rathaus umgesetzt, man buddelt diese Steine aus, tut oben den Huppel abschleifen, kann dann die gleichen Steine wieder verwenden und hat dann so etwa eine Steinfläche von 15, 20 mal 20 Zentimeter, die aber oben eben ist. Und wenn man dann noch gut verlegt und dieses gut verlegte Pflaster dann auch pflegt, das heißt immer wieder schön einsandelt oder in einigen Bereichen, so wie man es auch gemacht hat, mit Beton fixiert, das ist im oberen Bereich der Neckargasse gemacht worden, damit sich das nicht so auseinanderzieht, das Pflaster, weil das ist auch sehr, sehr tückisch, dann hätten wir doch einen tollen barrierefreien Marktplatz. Und wie gesagt, auch die Bereiche, die bei dem gestockten Granitkleinpflaster, die so gemacht sind, dass man die auch regelmäßig pflegt, dass nicht diese Rinnen entstehen, dass sich das nicht so auseinanderzieht, weil da bleibt man gerne zu Fuß mit dem Rädle vom Rollator oder vom Rollstuhl auch gerne hängen.
Pflaster ausbuddeln, abschleifen, wieder reinhämmern.
die Stadt Tübingen sozusagen geht so voran, dass alle Gebiete, die jetzt neu angefasst werden müssen und wo Baumaßnahmen eh anstehen, dass dann konsequenterweise auch das Thema Barrierefreiheit immer mitgedacht wird. Also jetzt beispielsweise bei den Planungen zum Europaplatz ist es heute selbstverständlich, dass da Sachverständige, betroffene Gruppen mit drin sitzen, dass die Fachgruppe Bauen da mit beteiligt wird. Und da würde ich sagen, aus meiner Sicht, da hat man schon tatsächlich auch was erreicht, dass das heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Aber den Marktplatz so zu machen, wie hier der Vorschlag war von Frau Martin, sehen Sie das realistisch? Ist das möglich, da eine Mehrheit dafür zu gewinnen oder dass die Stadt das umsetzt?
Ist für mich sehr schwierig reinzuhören, wie sich auch, ich glaube, das sind einfach auch gesellschaftliche Denkprozesse. Die Altstadtsatzung ist, glaube ich, schon viele, viele Jahre alt und wurde vor dem damaligen Hintergrund, ich glaube, es sind schon 20 Jahre. Ich glaube, da ist das Denken heute weitergegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Tübinger Händler auch das heute anders sehen und durchaus auch Barrierefreiheit mehr als einen Wert schätzen in sozusagen in Abwägung dazu, wie es sozusagen die Stadt Tübingen erhaltenswert bleiben muss und dadurch attraktiv ist für Touristen. Ich glaube, dass wir da durchaus heute auch zum besseren Ergebnis kommen werden.
Also wird noch viele Diskussionen geben. Frau Martin, noch eine Ergänzung?
Ja, was mir doch noch ein Anliegen ist, also wo sich wirklich sehr, sehr viel getan hat, ist im Bereich öffentlicher Personennahverkehr beim Stadtverkehr Tübingen. Da waren wir von Anfang an dran und da hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich viel getan über die Niederflurbusse mit den klappbaren Rampen. Meistens funktioniert auch das Zwei-Sinne-Prinzip, also Haltestellenansage und Haltestellenanzeige. Man braucht sicherlich noch in anderen Bereichen da Weiterentwicklung, aber ich kann grundsätzlich erstmal jemanden im Rollstuhl sagen, nutzt den öffentlichen Personennahverkehr und auch Menschen, die nicht gut lesen können, das sind nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, können den ÖPNV über die Symbolkennzeichnung, die wir vor, glaube ich, etwa 5 Jahren auf den Weg gebracht haben, zusammen mit dem Stadtverkehr Tübingen, können diese alle Menschen einfach den Stadtverkehr gut nutzen. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, auch wenn man da noch weiter was entwickeln kann, dass eben so ein großer Träger wie der Stadtverkehr Tübingen auch in dem Bereich einfach sich bewegt.
Also es gibt viele Erfolge auch zu vermelden und es gibt ja auch eine Reihe, die jetzt vor uns liegt, die Veranstaltungsreihe zu 10 Jahre Erklärung von Barcelona. Darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Weiter mit Uwe Seid und Elvira Martin. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Uwe Seid und Elvira Martin. Und es steht an, die Veranstaltungsreihe zu 10 Jahre Erklärung von Barcelona. Tübingen hat vor 10 Jahren diese Erklärung unterschrieben und Sie haben eine Reihe mit Veranstaltungen, die dann laufen sollen, geplant jetzt und ja, vielleicht dröseln wir es auch von hinten auf. Wie hat das Ganze angefangen, diese Reihe, die Planungen zur Reihe?
Also es werden fast 60 Veranstaltungen, vielleicht auch noch ein paar mehr, weil es kommen immer noch welche dazu. Wie hat es angefangen? Wir haben gesehen, dass das Jubiläum kommt, diese 10 Jahre, und haben gesehen, dass das eigentlich viel Gutes auf den Weg gebracht hat damals, diese Unterzeichnung. Aber ein Stück weit ist jetzt nach 10 Jahren auch die Welle von sozusagen dem Impuls, der das gebracht hat, auch ein bisschen ausgelaufen. Und wir wollten das zum Anlass nehmen, diese Welle nochmal aufzunehmen und das Thema in der Stadtgesellschaft, das Thema Inklusion nochmal voranzubringen. Und eigentlich haben wir sozusagen gedacht, eigentlich die ganze Stadtgesellschaft soll sich mit diesem Thema nochmal auseinandersetzen, wie können wir ein Stück weit inklusiver werden. So bin ich dann als Stadt an viele Organisationen nochmal herangetreten auch. Da ist dann auch in Zusammenarbeit mit der Vorbereitungsgruppe dann diese Idee entstanden, so eine Veranstaltungsreihe zu machen. Es gibt noch andere Elemente dabei, die auch ganz wichtig sind. Da wird man aber dann nachher drauf eingehen. Und so sind nach und nach dann die viele tolle Veranstaltungen inzwischen eingetrudelt. Und wir sind gerade im letzten Schritt so eine Broschüre dabei zu erstellen. Sie können sie leider nicht sehen, aber die liegt hier vor mir. Und die wird es hoffentlich ab nächster Woche dann auch geben auf unserer Website und auch in gedruckter Version.
Wie waren die Rückmeldungen?
So? Bisher haben wir noch keine Rückmeldung, weil die Veranstaltungsreihe erst in der nächsten Woche dann rausgeht. Aber
von Ihrer Ausschreibung?
Von der Ausschreibung her war durchweg positiv. Also wie ich oft es in Tübingen erlebe, es gibt einfach für viele Themen und auch für das Thema Inklusion offene Türen. Und die Resonanz war einfach riesig, wie es zeigt. Wir haben fast 60 Veranstaltungen mit sehr vielen verschiedenen Veranstaltern auch.
Frau Martin, wie sind Sie dazugekommen und wie haben Sie die Sache bisher beobachtet, begleitet?
Ja, mit viel Energie begleitet. Es gab ja auch schon 5 Jahre Erklärung von Barcelona. Da sind wir damals an die Stadt herangetreten als Forum Inklusion und haben auch für eine Veranstaltungsreihe geworben. Die ist dann auch tatsächlich auf den Weg gebracht worden. Aber ich muss jetzt sagen, das, was wir zu 10 Jahre Barcelona hier erleben werden nächstes Jahr mit der Veranstaltungsreihe, das toppt das echt noch deutlich. Und für mich ist die insofern auch sehr, sehr wichtig, weil sie einfach diesen Bereich der Bewusstseinsbildung auch aufnimmt. Wie der Uwe Seid eben schon gesagt hat, einfach dieser offene Aufruf traf auf große Resonanz. Das heißt, die einzelnen Institutionen oder Anbieter haben sich einfach mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Und dann hoffen wir natürlich einfach auch auf gute Berichterstattung, dass wir also gute Öffentlichkeitsarbeit zu den Veranstaltungen auch machen, dass das Thema auch noch bei viel mehr Menschen dann in den Köpfen ankommt. Wir selber vom Forum Inklusion bieten, ich glaube, 5, 6 eigene Veranstaltungen, teilweise auch wieder in Kooperation mit Volkshochschule, mit Early Treff, also den Menschen, die schwerhörig sind, an, mit Landeszentrale für politische Bildung ist mit dabei. Also das sind immer so unterschiedliche Konstellationen, haben wir also im Rahmen dessen haben wir eigene Veranstaltungen konzipiert. Eine, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema Menschen mit Beeinträchtigung stärken, ihre Interessen selber zu vertreten. Das hatten wir in Kooperation mit der Volkshochschule vor ein paar Jahren schon mal angeboten. Da geht es einfach darum, wie kann ich meine Anliegen gut vortragen? Wie ist überhaupt Politik organisiert? Ja, was hat das auf sich mit Verwaltung, Gemeinderat, Kreistag? Also da auch ein bisschen mehr zu durchschauen. Da hoffe ich, dass wir wieder ein gutes Seminar zusammenkriegen von den Interessierten her. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, den Leiter der Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, den Valentin Eichele, nach Tübingen zu holen. Das ist noch nicht ganz eingetütet, aber fast. Und da ist unser Kooperationspartner das Weltethos-Institut. Also nochmal ein ganz anderer Bereich aus dem öffentlichen Leben in Tübingen, der sonst immer so ein bisschen schwer auch bei solchen Veranstaltungen mit einzubinden ist. Ja, und so versuchen wir es einerseits insgesamt zu begleiten als Veranstaltungsreihe, aber auch mit eigenen Veranstaltungen Akzent zu setzen.
Ist der Zeitrahmen der Reihe? Wann geht's los?
Also sie wird beginnen am 3. Dezember, was ja der internationale Tag der Menschen mit Behinderung ist, und endet jetzt, also die letzte Veranstaltung ist, glaube ich, Anfang November im 2020 dann. Also erstreckt sich über ein ganzes Jahr und
ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen was gehört von der Bandbreite der Veranstaltungen. Geben Sie uns vielleicht nochmal einen weiteren Überblick, eine Auswahl. Wir können sicher nicht 60 Veranstaltungen hier einzeln durchgehen, aber so ein paar Beispiele, die Lust machen.
Okay, also am 27.03. wird es eine zentrale Veranstaltung der Stadt Tübingen geben, auch wo wir ein Stück weit auch mal feiern wollen und wo wir zurückschauen und sagen, ja, in den 10 Jahren ist wirklich viel Gutes passiert. Wir wollen da die kulturellen inklusiven Highlights, die es durchaus gibt in Tübingen, auf die Bühne bringen dort. Und es gibt natürlich auch Grußworte, aber eher weniger. Anschließend gibt es noch einen kleinen Imbiss und hinterher soll es auch noch die Möglichkeit geben, dann zu tanzen. Was uns auch wichtig war, ist das Thema einfache Sprache, leichte Sprache. Wir haben versucht, und das war wirklich, weil es auch für mich das erste Mal war, mich mit dem Thema nochmal genauer auseinanderzusetzen. Die ganze Broschüre ist fast durchweg jetzt in einfacher Sprache gehalten, in leichter Sprache, wo es möglich war, um einfach auch hier möglichst barrierefrei unterwegs zu sein. Auch das ist natürlich auch immer ein Thema. Wie reden wir miteinander auch? Wir haben ja eher gelernt, in unserer Hochschulausbildung möglichst sehr verschwurbelt zu reden und nicht in einfachen Sätzen. Ich versuche das jetzt immer manchmal, aber es ist noch ein langer Weg auf diesem Weg. Und auch da, denke ich, ist es nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern ich glaube, viele werden können davon profitieren, wenn manches in einfacher Sprache gehalten wird. Was ich auch noch eine schöne Veranstaltung finde, ist, wir wollen gern eine inklusive Theatergruppe hier in Tübingen auf den Weg bringen und haben dazu jetzt ein kleines Theaterprojekt auf den Weg gebracht in Kooperation hier mit dem LTT, was ich ein sehr schönes Projekt finde. Da kann man sich auch heute noch durchaus bewerben, einfach nochmal bei mir anrufen. Das Ziel ist, am 27.03. eine erste Produktion auf die Bühne zu bringen und wenn alles gut geht, dass sich das dann verstetigt, diese inklusive Theatergruppe.
Mach mal Theater, ein Theaterprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Also jetzt gibt's schon eine erste Gruppe und die Proben gehen los im Januar.
Genau, 2020. Wir haben schon 14 Anmeldungen, freut uns sehr. Wir haben das auch quasi so ausgeschrieben, schön wäre es, wenn man sich immer im Tandem bewirbt. Also eine Bewerbung, Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung, das ist aber nicht unbedingt Voraussetzung.
Und welches Stück wird es geben?
Das wird kein festes Stück geben, sondern man wird das gemeinsam Szenen entwerfen. Es wird dort eine Dramaturgin vom LTT, die Frau Rösch, mit dabei sein und die wird das auf den Weg bringen.
Also, jetzt kann man noch mitmachen und dann am 27. März auf der Bühne stehen. Wo ist die Veranstaltung dann? Die Zentrale von der Stadt?
Die wird im Sparkassenkarree stattfinden.
Also, großer Laden. So, noch weitere Veranstaltungen in der Veranstaltungsreihe zu 10 Jahre Erklärung von Barcelona.
Ja, was ich sehr schön finde, dass es einfach ganz unterschiedliche Formen von Veranstaltungen gibt. Also wir haben Tanzworkshops, wir haben Schreibworkshops, es gibt Lesungen. Da freut es mich auch besonders, dass dort nicht nur die Ergebnisse des Schreibworkshops vorgestellt werden, sondern bei uns beim Forum Inklusion gibt es seit über 2 Jahren eine kleine, aber sehr hartnäckige Gruppe von Menschen, die sich mit dem Thema Selbstbestimmung auseinandergesetzt haben. Was bedeutet es in meinem Leben? Wie wird sie mir entwendet? Wie kann ich sie wiederherstellen? Und da sind Texte entstanden und die werden wir da auch dort das erste Mal der Öffentlichkeit vorstellen. Das ist so ein kleines Projekt dann eben. Auf der anderen Seite sind es aber dann auch Themen, die zunehmend Personen ansprechen, die bisher gar nichts mit dem Thema Barrierefreiheit zu tun haben, zum Beispiel barrierefreies Internet. Da konnten wir Professor Dr. Gottfried Zimmermann von der Hochschule der Medien Stuttgart gewinnen, der einerseits das in einem Vortrag vorstellt, was bedeutet barrierefreies Internet, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen haben wir inzwischen auch im Hinblick auf die Umsetzung. Und 3 Tage später, am 13. März, bietet er dann einen Workshop für Anwender und Verantwortliche an, also dass es auch konkret werden kann. Und diese Mischung zwischen sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch dieses konkret etwas machen, tanzen oder kennenlernen, wie kann ich barrierefreies Internet machen, die finde ich einfach ganz toll bei der Veranstaltungsreihe. Wir machen auch Stadtspaziergänge, wo man einfach guckt, wo sind Barrieren im Stadtteil, Weststadt wird da eine Rolle spielen. Also das sind so unterschiedliche Formate.
Und verteilt über fast ein ganzes Jahr, vom 3. Dezember bis November 2020, die Veranstaltungsreihe unter dem Dach von der Stadt Tübingen koordiniert. Richtig, ja. Und Forum Inklusion als assoziierter Partner, selber Veranstalter und auch Berater.
Ja. Also schöne Veranstaltung ist beispielsweise, Sport ist ja auch ein wichtiger Motor der Inklusion. Am 1. Februar gibt es auch in Kooperation mit dem Hochschulsport der Uni Tübingen auch, die Veranstaltung heißt einfach mitmachen, und dort wird es fast alle Veranstaltungen, die inklusiv im Moment möglich sind, sportlich zu machen, die werden dort vorgestellt und man kann dort mitmachen. Unter anderem wird es auch einen Tanztheater-Workshop geben, der auch zum Ziel hat, dass es eine inklusive Tanztheatergruppe auf den Weg gebracht wird in diesem Fall. Da gab es eine tolle Kooperation beispielsweise mit der Lebenshilfe und dem Tanzstudio Danzon, die das jetzt. Also da hat es vieles, es war zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, da hat ein Anruf genügt und dann hat es sofort dort Blasen gezogen und man hat überlegt, ja, wie kann man da jetzt vorankommen, und das wird, glaube ich, wirklich ein schönes Projekt geben auch.
Viel positive Resonanz. Sie haben gemeint, es gibt noch weitere Elemente außer den Veranstaltungen. Was zählt dazu?
Ja, wir wollen natürlich auch, dass jetzt mehr bleibt als die Veranstaltungen. Und ganz wichtig ist uns auch das Handlungskonzept dann nochmal, das jetzt schon 10 Jahre alt ist, das nochmal weiterzuentwickeln. Es haben sich natürlich manche Bedingungen verändert, sind auch neue Themen vielleicht dazugekommen, die es jetzt noch nicht gab. Da gilt es jetzt, die mit aufzunehmen. Es gibt auch neue Beteiligte auf beiden Seiten, da gilt es, die mit reinzunehmen. Und was uns ganz wichtig ist, dass wir Betroffene mehr zu Beteiligten machen. Also es ist nicht überall so, aber häufig so, dass wenn ich hinkomme, rede ich eher mit Verbandsvertretern oder Institutionenvertretern, aber weniger mit den Betroffenen. Und dieses Weiterentwicklung von dem Handlungskonzept soll einfach nochmal eine Möglichkeit sein, dass sich Betroffene da einklinken können in den Prozess. Und wenn wir richtig gut sind, dann haben wir am Ende auch 5 oder 10 Personen gefunden. Und ein Thema, das wir oder ich mich auch annehmen will, ist, wir sehen, dass es eigentlich im Bereich Kindergarten schon ganz gut ist, was das Thema Inklusion betrifft. Schwieriger wird es dann schon im Bereich Schule, wo es dann schon mal mehr Hürden gibt. Aber wo eigentlich der Bereich ist, wo man es die meisten Hürden noch gibt, sind Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden für Menschen mit Behinderung. Und da will ich mich im nächsten Jahr auch für einsetzen. Die Stadt Tübingen, wir können natürlich auch nochmal intern gucken. Sie haben es gehört, wir sind da in vielen Bereichen schon ganz gut. Aber die Stadt Tübingen kann natürlich auch immer schauen, wo können wir Türen öffnen, wo können wir Wegbereiter sein. Und da ist das Thema Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen ein ganz wichtiges, was wir im nächsten Jahr auch beackern wollen.
Wie viele Arbeitsplätze gibt es da für Menschen mit Handicap bei der Stadt Tübingen selber?
Das weiß ich gar nicht. Es wäre tatsächlich gut, das mal nachzuzählen.
Mehr als vor 10 Jahren. Also gut hinzugekommen sind zum Beispiel Arbeitsplätze im hauswirtschaftlichen Bereich bei den Kindertageseinrichtungen, die speziell auch ausgefüllt werden von Menschen, die immer gern als geistig behindert bezeichnet werden. Also Sie selber sprechen ja eher von sich als Menschen mit Lernschwierigkeiten. Also eine Personengruppe, die ganz schnell immer sozusagen Richtung Werkstatt geschubst wird, ja. Solche Arbeitsplätze, also wo man keine Ausbildung hat, auch zu schaffen. Natürlich ist es auch anzustreben, dass schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Ausbildung auch eine Chance bei der Stadt Tübingen haben. Aber ich glaube, die Stadt Tübingen erfüllt die Quote, wenn ich weiß.
Ja, ja. Ne? Das ist richtig.
Wie ist die Quote gerade aktuell?
Ich glaube, das sind immer noch diese 5%. Und dann hat man die Möglichkeit als Arbeitgeber, das tut aber hoffentlich die Stadt nicht, sich freizukaufen über diese Ausgleichsabgaben.
Was ist Ihnen noch wichtig fürs neue Handlungskonzept, das jetzt geschrieben wird? Einige Punkte hat der Herr Seid schon angesprochen.
Ja, ich bin ein großer Fan davon, dass es jetzt weiterentwickelt wird. Damals war es noch nicht so von der Zeit her möglich, das auch nochmal zu überprüfen in Richtung UN-Behindertenrechtskonvention. Was kann da eine kommunale Ebene auch noch von mit aufnehmen? Aber vor allen Dingen sehe ich es als sehr wichtig an, dass es auch ein öffentlich transparenter Prozess ist und dann auch wiederum verwaltungsintern genutzt wird, alle Abteilungen und alle Zuständigen auch gut damit zu befassen. Und nicht zuletzt, ich selber bin auch beratendes Mitglied im Sozialausschuss, also im KUBIS, und wir haben ja noch weitere beratende Mitglieder in den anderen Ausschüssen. Das ist ein Papier. Ich habe es immer dabei in den Ausschusssitzungen, wo ich Dinge nachlesen kann, wo ich dann auch erinnern kann, den Gemeinderat, die Verwaltung hier und da habt ihr doch beschrieben und das steht doch da und da, dass man diesen Dokument auch wirklich Leben dann einhaucht und dass es nicht nur für die Schublade ist. Und das ist uns, glaube ich, schon in den letzten 10 Jahren gut gelungen und da sehe ich das auch wieder als ungeheuer wichtig an, dass so ein Diskussionsprozess stattfindet und dann vor allen Dingen, dass es wieder die Plattform ist, auf der wir dann wieder weiterarbeiten können.
Wie machen Sie das und wie sehen Sie da die Chancen, auch Betroffene ins Boot zu kriegen, auch konzeptuell mitzuarbeiten und ja, sich noch mehr zu beteiligen? Weil im Forum Inklusion, da funktioniert es ja schon sehr gut, aber wenn es jetzt nochmal in Bezug auch auf dieses Handlungskonzept geht und perspektivisch?
Ja, wir wünschen uns, dass zum Beispiel auch Einrichtungsträger, die in Tübingen ja jetzt auch aktiv sind seit 1,5, 2 Jahrzehnten, vorher waren eigentlich gar keine größeren Einrichtungen in Tübingen, dass die sich auch des Themas annehmen. Das wird sicherlich nicht ganz einfach werden, weil die Tagesabläufe sind schon manchmal so vertaktet mit Unterstützung und Werkstatt und hier hinfahren und dahin fahren, dass wir da aber doch aktiv rangehen wollen. Die Menschen, die dort in diesen weitgehend stationären Einrichtungen leben, auch die Möglichkeit haben, einfach dann ihre Stimme zu erheben und zu sagen, das sind Hindernisse und wo wir dann einfach gucken, wie wir das auch in Formulierung für das Handlungskonzept dann reinkriegen. Also da sind wir gerade noch am Überlegen. Wir konzipieren gerade ja diesen Prozess der Weiterentwicklung, wie wir das gut hinkriegen.
Bis wann soll die stehen und dann auch abgestimmt werden? Wie ist da der Zeitplan?
Die Weiterentwicklung von dem Handlungskonzept, ja, die werden wir jetzt also eintüten im Dezember und werden es dann fürs nächste Jahr, ich nehme an, wir wollen im März dann starten mit der ersten Veranstaltung. Geplant sind das auch dann runterzubrechen. Also wird sich natürlich auch auf einer Ebene von Verwaltung und Verbandsvertretern und Betroffenen auseinandersetzen. Aber geplant sind auch sogenannte Nachbarschaftsgespräche, wo wir direkt in die Quartiere vor Ort gehen und nochmal schauen wollen, ja, was gibt's denn dort für Probleme? Und auch zu Ihrer Frage, wie können wir den Betroffenen erreichen? Wir hoffen, dass wir über diese Nachbarschaftsgespräche auch nochmal mit diesem Fokus von dem Problem, ja, was gibt es denn für Barrieren im Quartier, auch nochmal neue Menschen mitnehmen können für das Thema.
Dann sage ich vielen Dank, dass Sie da waren und wünsche viel Erfolg bei Ihren Arbeiten und vor allem auch bei der Veranstaltungsreihe zur Erklärung von Barcelona, 10 Jahre Erklärung von Barcelona in Tübingen. Danke, Elvira Martin, danke, Uwe Seid.
Danke Ihnen auch. Danke.